SWR 2 Tandem. Am Mikrofon ist Bernd Lechler und unser Studiogast ist heute David Ranan, Politikwissenschaftler, in Tel Aviv geboren, lebt in Berlin und London und hat mit seinem jüngsten Buch für einiges Aufsehen gesorgt. Es heißt Muslimischer Antisemitismus und er plädiert darin für einen durchaus gelassenen Umgang mit antisemitischen oder vielleicht auch nur scheinbar antisemitischen Äußerungen von Muslimen auch in Deutschland. Willkommen, Herr Ranan.
Schön, hier zu sein.
Wenn man nach Beispielen für muslimischen Antisemitismus sucht, dann fällt, glaube ich, vielen zuerst ein Vorfall aus diesem Frühjahr ein in Berlin. Da schlug ein 19-jähriger Syrer einen jungen Israeli, der eine Kippa trug mit einem Gürtel, hat für großes Aufsehen gesorgt bei uns. Um Gottes Willen, jetzt werden hier auf offener Straße Juden angegriffen. Wie haben Sie diesen Vorfall interpretiert?
Kritisch bei diesem Vorfall war, dass der junge Syrer auch dabei Yahudi, Yahudi geschrien hat. Und darauf war natürlich die Aufregung hier in Deutschland ganz besonders groß. Jemand wird angepöbelt als Jude und dann noch mit dem Gürtel geschlagen. Das finde ich etwas unehrlich.
Die Aufregung?
Ja. Also die Aufregung ist irgendwo auf dem Intervall zwischen unwissend und unehrlich. Jeder Israeli und jeder, der sich wirklich mit Israel oder mit der arabischen Welt auskennt, weiß, dass in der arabischen Welt zwischen dem Begriff Yahudi, also Jude auf Arabisch, und Israeli, Israeli auf Arabisch, verwechselnd Gebrauch gemacht wird. Der junge 19-jährige Syrer, der hier als Geflüchteter in Deutschland ist, für ihn ist Israel ein Feindland. Es ist ja eine Tatsache, dass zwischen Israel und Syrien kein Frieden herrscht, es ist der Feind. Das heißt, dass es ganz legitim ist, dass ein syrischer Junge meint, dass ein Israeli ein Feind ist. Jetzt sieht er einen Jungen, der mit einer Kippa geht und er erkennt, Kippa ist etwas, was halt Israelis tragen. Und ich gehe mal davon aus, wir kennen ja das ganze Tape nur von dem Moment, als der Geschlagene reagiert hat, dass da irgendeine Provokation war. Dieser Junge, der das gemacht hat, war, ist ja selber Araber, ein israelischer Araber. Er wollte sehen, was passiert, wenn er mit einer Kippa geht. Nach Hause zu kommen ohne Erfolg bringt nichts. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er einen arabisch aussehenden Jungen wahrscheinlich etwas angestiert hat. Wir wissen ja nicht, warum er so reagiert hat. Und da hat er Yahudi gerufen. Das hat aber nichts und wirklich gar nichts mit Antisemitismus zu tun.
Wie man den Begriff eingrenzen kann und definieren kann und was Sie bei über 70 Interviews, die Sie mit muslimischen Studenten und Akademikern für Ihr Buch geführt haben, was Sie da herausgefunden haben, darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandem mit David Ranan. SWR 2 Tandem am Montagabend mit dem Politikwissenschaftler David Ranan über sein Buch Muslimischer Antisemitismus. Was hat Sie bewegt, Herr Ranan, dieses mehrjährige Projekt in Angriff zu nehmen und dafür Dutzende Interviews zu führen?
Die Behauptung, dass unter Muslimen es viel mehr Antisemitismus gibt als unter Nicht-Muslimen, ist nicht neu. Und trotzdem wird sie mehr und mehr gemacht und damit wird auch Politik gemacht. Das wurde zum Beispiel ganz klar, obwohl mein Forschungsprojekt noch vor dem Sommer 2015 anfing, als die Geflüchteten in größeren Zahlen nach Deutschland kamen, wurde es damals sehr klar, dass man Angst hat vor Muslimen, die herkommen, weil sie mit sich Antisemitismus bringen. Ich wollte etwas besser verstehen, was das eigentlich genau sein soll. Natürlich die Kombination von Muslimen und Antisemitismus. Jeder von diesen Themen hat schon seinen Sprengstoff in sich. Wenn man die zusammenbringt, dann kriegt man eine Explosion. Explosionen sind natürlich für einen Forscher interessant.
Ich meine, Sie haben als Israeli mit arabischer Feindseligkeit immer schon zu tun und für Sie als Juden mit deutschen Wurzeln spielt der Antisemitismus hierzulande natürlich auch eine Rolle. Wir hatten gerade am Wochenende diese verspätete Meldung, dass in Chemnitz ein jüdisches Restaurant im August schon von Neonazis überfallen worden ist. Warum hat Sie denn ausgerechnet der muslimische Antisemitismus so, wieso ist der Ihnen so nah als Thema?
Mit dem Begriff Antisemitismus wird Politik gemacht. Vor dem Holocaust wurde mit Judenhass Politik gemacht Und jetzt wird mit der Tatsache des Judenhasses Politik gemacht. Da man sich sehr darauf konzentriert in den letzten Jahren, dass die große Gefahr von den Muslimen stammt, war für mich das ein interessantes Thema. Sicherlich kam ich auch mit der Idee, dass hier, was ich auch in den Gesprächen, die ich mit meinen Interviewpartnern gefunden habe und dann auch in dem Buch zeige, dass es eine sehr weit verbreitete Begriffsverwechslung gibt zwischen Jude, Israeli und Zionist. Und ich probiere, etwas Ordnung ins Thema zu bringen.
Ist denn in der muslimischen Religion, im Koran, eine Judenfeindlichkeit angelegt?
Im Koran werden zwei Begriffe für Juden benutzt. Das eine ist Jude und das andere ist Bani Israel. Bani Israel sind Kinder Israels. Der Koran ist zum Großteil eine Wiedererzählung der alttestamentarischen Geschichten. Und im Alten Testament, wie viele wissen, wird das Volk Israels regelmäßig von Propheten beschimpft, dass sie sich falsch benehmen, sich unmoralisch benehmen, wenn sie weiter so machen werden und Gott ärgern werden, sie bestraft werden. Und wenn es Katastrophen gab, wurden sie genau damit erklärt. Solche Geschichten wurden im Koran wieder erzählt auf Arabisch. Und die Juden werden dann als Bani Israel, die Kinder Israels, und Gott wird da als mit dem arabischen Wort für Gott, Allah, benutzt.
Und strahlt das denn bis heute aus?
Es strahlt weniger aus, als man behauptet. Ich habe über 70 Interviews geführt mit gebildeten Muslimen, Studierende wie auch Graduierte. Nicht wenige von ihnen waren sehr gläubig. Das ist natürlich eine qualitative Studie. Die ist nicht repräsentativ. Ich behaupte nicht, dass was die Muslime denken A oder die Muslime denken nicht B. Doch war es sehr interessant zu sehen, dass nicht einer mir sagen konnte, was im Koran über Juden steht. Sie hatten sehr viel Meinungen über Juden, über Israel. Aber was im Koran darüber steht, wusste keiner.
In Ihrem Buch bekommt man den Eindruck, dass die Definition dieses Begriffes Antisemitismus ganz schön kompliziert ist, sich da auf etwas zu verständigen, was sinnvoll ist. Warum ist das so kompliziert?
Es ist ein unklarer Begriff zu einem Thema, auf das man sehr sensibel ist. Und diese Kombination ist natürlich diffizil und die ist für die Politik diffizil. Und deswegen probiert die Politik, irgendeine Definition zu finden, mit der sie arbeiten können. Damit ein Richter dann sagen kann, ja, das war ein antisemitisches Delikt oder nein, das war es nicht. Ich finde den ganzen Begriff Antisemitismus, er ist auch viel zu emotionsgeladen. Wenn man zurück zum Begriff Judenhass gehen würde, dann wäre das Ganze leichter, nicht Hass. Sympathischer, aber klarer.
Hass ist natürlich ein sehr starkes Wort und der Antisemitismus umfasst ein bisschen mehr. Also wenn wir den Begriff mal noch behalten, was wäre denn Ihre Lieblingsdefinition oder die Sie gut finden?
Oh Gott, der britische jüdische Philosoph Brian Klug hat eine Definition in die Welt gebracht, die ich sehr gut finde. Er definiert Antisemitismus als eine Art Feindseligkeit gegen Juden als in Anführungszeichen Juden. Und die Juden in Anführungszeichen sind diese imaginären Figuren, die Eigenschaften haben, an die man glaubt. Aber das hat nichts damit zu tun, mit was die Person, die man gerade attackiert oder angreift oder kritisiert, wirklich ist. Es gibt eine Studie, die gemacht wurde, nach der 81% der Juden, der befragten Juden in Deutschland, in den letzten 12 Monaten irgendwie mit Antisemitismus konfrontiert waren. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube das nicht. Es kann natürlich sein, dass diejenigen, die sich zu Wort gemeldet haben um diese große Studie, es war eine große Studie, die gemacht wurde für den Bundestag, das Bedürfnis hatten, sowas zu melden. Dazu weiß man, dass ein Großteil des Antisemitismus, worüber die Menschen sich beklagen, im Internet passiert. Das heißt, ich gehe auf eine Website oder ein Chatroom, wo ich mich dann beleidigt fühle. Wir sind ja nicht gezwungen, in all diese Chatrooms zu gehen.
Der jüdische Politikwissenschaftler und Autor David Ranan ist zu Gast heute in SWR 2 Tandem. Wir sprechen über sein Buch Muslimischer Antisemitismus. Sie haben über 70 Interviews geführt für dieses Buch. Und wir sagten schon, mit Studenten, mit Akademikern. Wie haben Sie die Leute ausgewählt?
Erstens musste ich sie ja finden. Ich musste ja Leute finden, die bereit sind, auf solche lange Gespräche einzugehen. Und ich suchte sie über Studentenvereine, etwas über Kollegen, die vielleicht Studenten hatten, die sie für interessieren konnten. Ich fand auch einige bei Demos. Ich bin zu einigen Anti-Israel-Demos gegangen und habe dort Gespräche gesucht und fand auch, glaube ich, dreimal junge Leute, die bereit waren, dann einen Termin zu machen, um zu mir zur Uni zu kommen und mir zu reden. Und dann, wenn man einige schon hat, dann gibt es das Word of Mouth, das Schneeballsystem, der eine empfiehlt es dem anderen und so kommt man zu Gesprächen. Mir ging es um eine Sache, mir ging es um Menschen, die auf die Frage, sind sie Muslim, ja antworten. Und mir war es wichtig, mit Menschen zu sprechen, die in der Lage sein sollten, was immer sie denken, zu erklären. Ich wollte nicht die halbgebildete, 15-jährige, hormongeladene Jungs, die auf einer Demo toten Juden schreien, ohne zu wissen, was Tote oder was Juden sind.
Sondern reflektierter.
Ja. Ja. Das heißt nicht, dass es immer so der Fall ist. Natürlich gab es natürlich auch Interviewpartner, die auf Papier toll hätten sollen, aber das dann nicht waren.
Was für Fragen haben Sie zum Beispiel nur den Studenten gestellt?
Ich fing meistens an mit der Familiengeschichte, woher sie kommen, ob sie hier geboren wurden und was für eine Familie. Und so kam ich langsam. Ich konnte ja auch nicht kommen und sagen, hallo, ich Jude, du Muslim, jetzt wollen wir über Antisemitismus reden. So fängt man kein Gespräch an. Und wir haben über sehr viele Themen gesprochen, über Integration, über ihre eigene Verständnis des Islams, über Religiosität. Und so kam man langsam auch zu Beziehungen mit Nicht-Muslimen und so kam man auch zu jüdischen Thema und zum israelischen Thema.
Wenn Sie so zurückdenken an diese Interviews, fallen Ihnen manche als erste ein, bestimmte Situationen, die Sie besonders beeindruckt oder überrascht haben?
Ich hatte einige Interviews, die wirklich saftig waren, die gut waren. Einige Male hatte ich Interviewpartner, die wirklich druckreif sprachen, was mir sehr imponiert hat. Dann gibt's natürlich auch Anekdoten. Ich hatte eine Doktorandin aus Bangladesch, glaube ich, die ich in England interviewt hatte. Ich hatte einen Teil meiner Interviews auch in England gemacht. Und ich fragte sie irgendwann, ob sie bereit wäre, einen Nicht-Muslim zu heiraten. Und da sagte sie mir, ja, sie hätte schon Probleme. Ihr Vater würde das sehr schwer sehen, aber sie sieht eigentlich keinen Grund. Warum denn nicht? Und da bin ich weitergegangen, habe gesagt, könnte es auch ein Jude sein? Und daraufhin sagte sie, ja, also ich habe bisher noch nie einen Juden gesehen, also nicht wissen, dass ich ein Jude bin, aber es heißt ja, dass sie sehr klug sind und auch gut mit Geld können. Und beides würde ich mir für einen Mann wünschen. Das heißt, was wir hier haben, ist jemand, der die selben Vorurteile und Stereotype kennt, nur daraus etwas Positives baut.
Das war eins ihrer Ergebnisse, dass auch diese gebildeten Muslime reichlich Stereotype von reichen oder mächtigen Juden im Kopf haben oder vielleicht von dieser jüdischen Weltherrschaftsgedanken haben. Das ist doch klar Antisemitismus, oder nicht?
Das ist Antisemitismus, nur wenn sie deswegen die Leute nicht gerne haben. Aber wenn sie fälschlicherweise denken, dass Juden gut mit Geld können, es ist auch diffizil. Wenn jemand der Meinung über die Frage beantwortet, ob Juden in Amerika zu viel politische Macht haben. Wenn man einem Palästinenser die Frage stellen würde, sind sie der Meinung, dass die Juden zu viel politische Macht haben? Ist es antisemitisch, wenn er diese Frage mit Ja beantwortet? Ich glaube nicht. Die Frage ist nur, antisemitisch, wenn es inhärent im Judentum, in deren Judentum ist, dass sie viel Macht haben. Aber es ist eine Tatsache, dass wenn man sich die Politik und die Welt aus der Sicht eines Palästinensers heute anschaut, dann erreichen Juden mit ihrer politischen Macht sicher viel mehr als seine Palästinenser. Deswegen, ich reg mich darüber nicht so sehr auf.
Wie viel wussten denn die Interviewten über den Holocaust oder überhaupt über die Verfolgungsgeschichte der Juden und auch eben die Ängste und die Empfindlichkeiten, die damit verbunden sind?
Diejenigen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind und hier zur Schule gegangen sind, wussten darüber genauso wie ein jeder andere deutsche Junge oder Mädchen oder jemand, der vor 3 Monate davor oder ein Jahr davor aus Syrien kam, wusste natürlich gar nichts darüber. Außer was immer er in dieser kurzen Zeit, seit der er in Deutschland ist, mitbekommen hat.
Und was den Nahostkonflikt betrifft, Sie sagen ja, dass viel dieser scheinbar antisemitischen Haltungen, dass das eher gegen Israel oder auch nur gegen die Politik von Israel geht. Das haben Sie konstatiert, aber auch wenig Wissen darüber, ne? Viel Gefühl, wenig Wissen.
Ganz genau. Darin sehe ich ja auch teilweise die Hoffnung. Wenn ein Hass und ein Antigefühl gebaut ist auf die Idee, dass Juden unseren Gott umgebracht haben, siehe die christliche Idee, das kann man ja überhaupt nicht verzeihen. Das steht in der christlichen Bibel, das wurde ihnen jahrhundertelang von ihren Priestern erzählt, damit sind sie aufgewachsen, wie mit ihrer Muttermilch. Daraus zu kommen ist sehr schwer. Wenn ein Halbwissen im Verständnis des Nahostkonflikts ein Teil, nicht nur, aber ein Teil des Hasses baut, dann kann man mit einem besseren Verständnis des Nahostkonflikts und zum Beispiel mit dem Verständnis, dass es nicht nur eine Sicht der Dinge gibt. Das müssen natürlich alle Seiten lernen. Wenn man der anderen Seite zeigt, dass man Verständnis für sie und für ihre Sorgen, für ihren Wes, für ihre Angst, für ihre Wut hat, dann werden sie mehr geneigt sein, auch Verständnis für unsere Sorgen zu haben. Anstattdessen spricht die ganze Politik oder ein Teil der deutschen Politik darüber, dass alle KZ-Besuche machen sollen, damit sie verstehen, was Deutschland den Juden angetan hat. Ich weiß nicht, was die Politik sich damit eigentlich denkt.
Also anstatt, kann doch nicht schaden, oder denken Sie, das schadet?
Ich glaube, es bringt nichts. Was sollen jetzt die Juden anstatt gehasst bemitleidet werden? Ist das jetzt eine Lösung dafür, dass was heute in Israel oder Palästina passiert? Nein.
Nein, das natürlich nicht. Ich denke, die Idee dahinter ist, dass man weiß, wenn man heute rassistisch oder antisemitisch denkt und agiert, dass man weiß, woran man da anknüpft.
Ja, aber das ist ja nicht die Idee. Die Idee ist, man will zeigen, was das Problem ist zwischen Juden und Deutschland. Und die Verantwortung. In Deutschland spricht man ja über die Verantwortung und erwartet auch, dass die Neuangekommenen diese Verantwortung auch verstehen und verinnerlichen. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube wirklich, man soll anfangen mit einem guten Verständnis vom Nahostkonflikt. Und man muss auch verstehen, dass wir den Nahostkonflikt nicht auf den Straßen hier lösen werden.
SWR 2 Tandem mit David Renan, Politikwissenschaftler und Autor des Buchs Muslimischer Antisemitismus. Sie sprachen vorher schon an, Herr Renan, dass Sie stutzen, wenn sich sehr viele Juden antisemitisch belästigt oder angesprochen fühlen nach Umfragen, und dann ist da aber gar nicht viel gewesen, Ihrem Dafürhalten nach. Aber vielleicht entspringt das ja auch einem Grundgefühl der Angst. Kann man sagen, dass viele Juden in Deutschland sich derzeit und mehr als in vergangenen Jahrzehnten bedroht fühlen, egal ob jetzt von deutscher oder von muslimischer Seite?
Bewiesenerweise ist das der Fall. Die Frage ist, warum? Haben sie Angst, weil in der Tat mehr passiert, oder haben sie Angst, weil man ihnen Angst macht? Weil die Politik ihnen Angst macht, weil ihre eigene Führung ihnen Angst macht. das ist meiner Meinung nach das Problem. Was ich schon gerade vorher erwähnt hatte, war, dass der Großteil der Delikte im Netz sind, im Internet. Das ist natürlich was Neues. Das heißt, wenn man jetzt sagt, es gibt auf einmal 300% mehr antisemitische Delikte als vor 15 Jahren oder 20 Jahren und der Großteil davon ist im Internet, dann hat es damit zu tun, dass es viel weniger Internet damals gab. Und da finde ich es wieder unehrlich und verlogen. Diese Hass- und Hetzsprache, die man im Internet findet, nur in einem Bereich zu messen. Ich lese regelmäßig die hebräische, die israelische Presse und auf Facebook bin ich und finde da sehr oft, wenn es Talkbacks, also Reaktionen, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
Kommentare
auf Artikel sind. Die Sprache, die Hasssprache gegen Araber zum Beispiel da oder gegen jeden, der ihnen gerade nicht passt, ist beängstigend, ist beschämend.
Sie führen in Ihrem Buch auch die Jüdische Allgemeine an, die größte jüdische Wochenzeitung in Deutschland, die in dem Zeitraum, den Sie sich angeguckt haben, fast wöchentlich über muslimischen Antisemitismus berichtete, erheblich häufiger als über deutschen Antisemitismus von rechts oder von links. Und das erzeuge, schreiben Sie, ein verzerrtes Bild. Warum machen die das?
Das müssen Sie die Jüdische Allgemeine fragen. Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Aber ich will Ihnen ein anderes Beispiel bringen. Es gab in dem letzten Koalitionsvertrag im GroKo, der ja vor einem halben Jahr oder wann immer gemacht wurde, ich habe da reingeschaut, mit der heutigen Technologie ist es ja leicht, man muss nicht das Ganze lesen, man muss nur Suchworte reintun, ist der Begriff Antisemitismus in diesem dicken Dokument 5-mal erwähnt, Islamophobie nicht einmal, Rassismus nur einmal, Muslime einmal, Juden dreimal, aber dafür kommt noch islamistischer Extremismus und islamistischer Terrorismus je zweimal und so weiter. Das ist eine Politisierung eines Themas. Sie glaubt irgendjemand, dass in einem Land, in dem es 4,5 Millionen Muslime gibt und 200.000 Juden gibt, wie Deutschland, es wirklich mehr in Zahlen, mehr Antisemitismusvorfälle als Islamophobie gibt? Doch sicher nicht.
Aber ist denn nicht, ich meine, Sie haben vorhin schon gesagt, dass mit Antisemitismus, mit diesem Begriff jetzt auch Politik gemacht wird oder dass damit früher Politik gegen Juden gemacht wird und jetzt mit dem Begriff von jüdischer oder israelischer Seite, indem man zum Beispiel Kritiker sehr schnell als Antisemiten abstempelt. Aber die Sorge, die dahinter steht, die ist doch verständlich.
Und genau deswegen muss man sehr vorsichtig sein mit der Benutzung des Begriffs. Genau weil die Sorge verständlich ist und genau wegen der Vergangenheit darf man nicht so fahrlässig mit dem Begriff umgehen.
Ein viel zitiertes Beispiel bei uns war auch der Fall dieses 17-jährigen jüdischen Schülers an einer Schule in Berlin, Friedenau, der so lange gemobbt wurde, bis er die Schule wechselte. Das gab auch viel Presse, viel Empörung. Da sagten Sie auch, das war nicht in erster Linie Antisemitismus, sondern halt Mobbing.
Ich sagte nicht, dass es kein Antisemitismus war. Sicher war das Antisemitismus. Das Kind wurde gemobbt als Jude und das ist Antisemitismus. Nur frage ich mich, wenn ich mich etwas nach hinten stelle und mich frage, was für ein Problem haben wir hier in Deutschland? Haben wir hier in Deutschland ein Problem, dass auf unseren Schulhöfen alle jüdischen Kinder gemobbt werden? Oder haben wir in Deutschland, wie in allen anderen Ländern, ein Problem mit Mobbing? Es gibt eine Studie von der LMU, von der Ludwig-Maximilian-Universität in München, die vor einigen Jahren veröffentlicht wurde, der nach eine halbe Million Kinder in Deutschland, 500.000 Kinder in Deutschland, mindestens einmal in der Woche gemobbt werden. Der eine, weil er zu dick ist, fettleibig, der andere, weil er effeminiert ist, das dritte Mädchen, weil sie nicht genügend entwickelt ist. You name it, man wird dafür gemobbt. Damit kann das Erziehungssystem sich nicht genügend auseinandersetzen. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der studiert, um Lehrschein zu machen. Ich habe ihn gefragt, gibt es bei euch irgendein Modul über Mobbing? Er sagte, nein. Das find ich skandalös. Aber nach diesem wirklich furchtbaren Fall, dieses arme Kind, das als Jude, aber es wäre genauso arm, wenn sie, ich weiß nicht, ein Junge oder ein Mädchen, es gab ja einige Fälle, gemobbt wäre, weil sie noch nicht richtig entwickelt ist oder weil der Junge schwul ist. Wäre das der Fall dann weniger schlimm? Aber nur zu verlangen, dass beim Mobbing eines jüdischen Kindes man sofort der Polizei melden soll und so fort, das kreiert wahrscheinlich nur mehr Antisemitismus.
Sie hören SWR 2 Tandem mit dem Studiogast David Ranan über sein Buch Muslimischer Antisemitismus. Ihr Buch wurde viel besprochen. Es gab auch Kritik, zum Beispiel in der erwähnten jüdischen Allgemeinen. Da sah ich eine Kolumne, in der stand, Zitat, zu den peinlichsten Erscheinungen des jüdischen Lebens gehören jene verschämten Kinder Israels, die vor lauter Assimilationsbeflissenheit und Feigheit alles tun, um ja nicht unangenehm, sprich jüdisch, aufzufallen. Und genau so einer seien Sie, Herr Ranan, und ausgerechnet Sie als Israeli würden nun den Diskurs um Jahrzehnte zurückwerfen. Das muss Sie schon treffen, oder? Das sind harte Worte.
Ich bin komfortabel mit meinem Judentum. Ich mache kein Geheimnis daraus. Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich Israeli bin. Ich bin sehr komfortabel überhaupt, von beschämt, von Assimilation, ist überhaupt keine Rede. Ich bin sicher, was man Kosmopolit nennt. Ich bin in Israel geboren, lebe seit 40 Jahren in England, bin viel in Deutschland, bin dauernd unterwegs. Das genieße ich sehr und habe Bezug zu vielen Gesellschaften und zu vielen sicher zu einer europäischen und jüdischen und israelischen und Kultur. Sicher, meine Eltern wurden beide in Deutschland geboren, sind als Jugendliche mit ihren Eltern 33 nach Palästina gegangen. Das ist alles ein Teil meiner Geschichte. Von nichts vom Judentum haben wollen oder sich etwas zu kaschieren, das ist totaler Quatsch. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Aber
es scheint so eine Haltung dahinter zu stehen, dass wir als Juden jetzt aus der Perspektive mehr zusammenstehen müssen, dass man das unterwandert und schwächt, wenn man da jetzt zu verständnisvoll ist für die Gegenseite oder zu selbstkritisch.
Ich bin dafür, dass man zu Werte steht und nicht zu Communities. Man muss zu Werte stehen.
Wie war das in Palästina und Israel, wo Sie aufgewachsen sind, damals mit den Arabern als Feindbild?
Ja, also ich bin schon sehr alt. Ich bin 46, wie Sie sagten, in Palästina geboren. Aber 48 wurde daraus Israel. Und in meiner Kindheit waren halt die Araber der Feind. Israel war damals, hatte sehr enge Grenzen und war in Kriegszustand mit allen Nachbarsländern. Und das war schon eine Angst vor diesem Feind. Ich lebte in Tel Aviv die Araber waren ein Feind.
Und man hat ihnen vielleicht gesagt, dass es einen Grund gibt, Angst zu haben vor ihnen.
So wurde ich nicht erzogen. Also ich wurde weder mit Hass noch mit auf Araber noch mit Angst erzogen.
Und erleben Sie Ihre Haltung unter jüdischen Freunden und Kollegen und in der Familie als verbreitet? Also ist man sich da einig oder ecken Sie ständig an?
Ich sage schon Sachen, an die ich glaube. Ich sage nicht irgendwelche Sachen, an die ich nicht glaube, auch wenn die Sprache manchmal provokativ ist. Ich glaube, der Großteil meiner Freunde in Israel sind auch, was man in Israel links nennt. In Israel wird links und rechts nicht wie im Westen benutzt, sondern mehr, also nicht über die Wirtschaft, sondern mehr über die Beziehung mit den Arabern. Und ich würde sagen, dass wahrscheinlich beinahe alle meine Freunde in Israel, das sind halt die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin. Die sind in eine ähnliche Schule gegangen, in eine ähnliche Jugendbewegung gegangen. Die kommen aus derselben Ecke.
Ich meine, Sie haben ja sogar Verständnis geäußert für Palästinenser, die sagen, wir wollen keinen jüdischen Staat mitten in unserem angestammten Gebiet.
Ich habe überhaupt kein Problem zu akzeptieren, dass ein anderer eine andere Meinung hat, auch wenn die Meinung mir nicht bequem ist. Es ist ja eine Sache, wenn er sagt, ich will Israel nicht anerkennen, oder wenn er sagt, jetzt schieße ich auf euch. Ich sag nicht, hey, ich find's okay, wenn er auf mich schießt. Das habe ich nicht gesagt. Aber dass man jetzt verlangt hier in Deutschland, das hat erst der Zentralrat der Juden verlangt, dass ja, wenn sie herkommen, wenn die neu angekommene geflüchtete Personen herkommen, muss ihnen klar gemacht werden, dass zu den Grundwerten der Bundesrepublik es gehört, das Existenzrecht Israels anzuerkennen. Warum muss irgendjemand irgendein Existenzrecht irgendeines Land anerkennen? Hey, ich bin alt genug, um mich zu erinnern, dass in meiner Kindheit die Bundesrepublik eine Hallstein-Doktrin hatte, danach man die DDR nicht anerkannt hat und andere Länder, die die DDR anerkannt hatten, probiert hatte zu boykottieren. Das hat ja die Bundesrepublik gemacht. Ob das was gebracht hat? Gar nichts. Das wissen wir ja auch. Aber man darf sich darüber nicht aufregen.
Lassen Sie uns nochmal auf Ihr Buch zurückkommen zum Schluss. Also Sie schreiben da am Schluss, kriminelle Handlungen dürfen wir nicht dulden, aber die Behauptung, dass anti-israelische Äußerungen, deren Quelle offensichtlich der territoriale Streit um Palästina ist, anti-jüdisch und damit antisemitisch sind, ist unehrlich. Das haben Sie erklärt hier in der Sendung. Was machen wir jetzt mit Ihren Ergebnissen? Welche Handlungsanweisungen oder Ratschläge würden Sie daraus ziehen?
Meine Ratschläge haben mit dem Leben hier in Deutschland zu tun. Ich maß mir nicht an und kann nicht die Lage in Israel-Palästina lösen. Aber ich sagte schon vorher, dass wir dafür sorgen müssen, dass die hier leben, gut miteinander leben können. Und dazu gehört, Verständnis für den anderen zu haben. Das heißt nicht, dass man die Meinung des anderen akzeptieren muss. Ich kann als Jude hier mir Sorgen machen über die Lage in Israel. Aber genauso kann ein Palästinenser oder in weiterem Kreis ein Araber oder andere Leute, die sich mit ihnen identifizieren, Muslime, nicht-arabische Muslime, die Angst haben und traurig sind über die Misere, in der ihre Cousins, sage ich mal als Gruppenbegriff, in Gaza oder in der Westjordanland leben und sie deswegen die Israelis hassen und die Juden hassen, dieses Israel in die Welt gebracht haben. Das muss ich verstehen. Und ich als Jude akzeptiere, dass sie sich mit ihrer Seite identifizieren. Sie sollten aber auch verstehen, dass ich eventuell mich mit meiner Seite identifiziere. Ich kann loyal meinem Cousin in Tel Aviv sein und er kann loyal seinem Cousin in Gaza sein. Und trotzdem können wir befreundet sein, ohne der Loyalität zu schaden. Und wir können miteinander, nicht nebeneinander, auch miteinander leben. Daran muss man arbeiten. Ich sprach vorher über, dass man im Schulsystem ein gutes Nahost-Konfliktmodul einbauen muss. Den zweiten Teil ist, dass man Empathie lernen muss. Empathie ist etwas, was man lernen muss. Diese beiden Sachen sollten in unser Schulsystem reinkommen, nicht nur für Muslime oder für Juden, sondern für die ganze Gesellschaft. Und das, glaube ich, könnte zu einem Zusammenleben auch unter Muslimen und Juden hier helfen. Das wäre aus meiner Sicht die richtige Lösung.
Muslimischer Antisemitismus, eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland? Fragezeichen, heißt das Buch von David Ranan. Es ist erschienen im Dietz Verlag. Danke, dass Sie in der Sendung waren, Herr Ranan.
War sehr schön, hier zu sein.
SWR 2 Tandem, am Mikrofon war Bernd Lechler, die Redaktion hatte Nadja Ode. Morgen Abend sprechen wir ab 19.05 Uhr mit Jan-Christian Saal, einem langjährigen Lobbyisten der deutschen Industrie, der nun die Plattform WeLobby für weniger stark vertretene Interessen gegründet hat.